Die Antworten Gottes warten auf dich. Die sind schon bereit. Die Antworten Gottes sind schon abgeschickt. Du musst jetzt nur bereit sein zu empfangen. Hast du deinen Empfänger eingeschaltet, dein Radio oder dein Telefon oder dein Internet? Gott will zu dir reden. Bist du auf Empfang? Gottes Antworten sind da, Gottes Lösungen sind da. Da ist alles bereit, der Tisch ist gedeckt. Du musst nur kommen und essen. Und wenn du verhungerst und durstig bleibst und frierst, bist du selber schuld. Kannst dich nicht entschuldigen, ich habe keine Gelegenheit gehabt. Wir bieten die Gelegenheit an. Gott bietet die Gelegenheit an. Gott hat für dich immer eine Patentlösung. Kannst du Amen sagen? Maßgeschneiderte Lösungen hat er für dich. Ganz persönlich zugeschnittene Lösungen. Du kannst annehmen und kannst sagen, danke Jesus, das ist für mich. Gestern haben wir ein gutes Thema gehabt. Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Hör dir das an und fang an, dich so zu nennen, wie Gott dich nennt. Du bist kein Schafskopf. Du bist sein Schäflein. Weil ich Jesus Schäflein bin, deshalb fürchte ich mich nicht und er weidet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich lade morgen zum ersten Advent dich ganz herzlich ein. Wir werden eine Adventsgestalt betrachten. Gott gibt uns den richtigen Namen oder die richtigen Namen. Ich habe schon die Botschaft und bin so ergriffen und so erfasst. Gott gibt uns die richtigen Namen. Er gibt uns zuerst den Namen, dann den Beruf, die Berufung und das kristallisiert sich immer mehr raus. Jetzt fängt ganz klein an. Wir werden über Johannes den Täufer sprechen. Und lange Zeit war es für mich, ich hieß Johannes oder heiß Johannes. Und das war nicht so angenehm. Johannes der Teufel, Johannes der Täufer. Und so hat man dann im Englischen dann so immer wieder dort auf der Schule einen genannt. Und das war ein bisschen unangenehm. Aber jetzt freue ich mich, ich heiße Johannes. Diesen Namen hat sogar ein Engel dem Zacharias gesagt, und du sollst ihn Johannes nennen, so wie der Maria sagt, und du sollst ihn Jesus nennen. Gott gibt uns den Namen. Also ganz herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten morgen, dann am Mittwoch wird das Thema sein, überwinde deine Selbstblockade. Du stehst dir selbst im Weg. Du bist dir selbst das größte Hindernis. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, du bist selbst das größte Hindernis. Also hör auf, dir ein Bein zu stellen. Nicht die anderen stellen das Bein, sondern du selbst, weil du nicht aufpasst. Und ich möchte dich heute auch einladen, pass auf das alles, was Gott mir in diesen Tagen gezeigt hat, in der Vorbereitung. Gott hat eine Antwort für dich, auch jetzt in dieser Botschaft, dieser Predigt. Gott ist ein heiliger Gott und Gott will ein heiliges Volk haben, eine heilige Gemeinde haben. Ich habe deshalb euch gleich am Anfang Halleluja sagen lassen, denn ich weiß nicht, ob ihr nachher am Schluss, wenn ich Amen gesagt habe, auch immer noch Halleluja sagt. Aber ich denke, es ist so wichtig zu wissen, was ist die Voraussetzung für Erhörung der Gebete? Meiner Gebete, dass Gottes Antwort kommt, Gottes Hilfe kommt, Gottes Heilung kommt, Gottes Befreiung kommt. Du musst nicht auf Gottes Antworten warten. Geschwister, es ist eine große Dummheit. Ich warte auf Gottes Antwort. Nein, die Antwort ist schon längst abgeschickt. Längst unterwegs. Du bist nur nicht auf Empfang. Du bist erzogen. Wohnst nicht da, wo du wohnen solltest, bist nicht an dem Platz, wo Gott befohlen hat, den Raben dich zu versorgen. Du weidest ganz woanders, du bist vielleicht ja am Mississippi, aber du bist nicht da, am Bach Krit, wo Gott gesagt hat, da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Du bist nicht an dem Platz. Und du warst lange Zeit an diesem Platz, aber Gott hat dich jetzt gesagt, geh zu der Witwe nach Sarepta, die wird dich versorgen. Und jetzt wartest du immer auf die Versorgung Gottes und da kommt kein einziger Rabe, nicht mal ein Spatz mehr. Warum? Weil Gott prüft dich. Bist du bereit, dich zu bewegen, flexibel zu sein, Gottes Antworten zu empfangen und zu erleben? Die Antwort ist da. Gott hat befohlen, du. Sei Täter des Wortes. Ehe sie rufen, hat Gott gesagt, ich will antworten. Noch während sie noch reden, will ich antworten. Gott will also sofort antworten, sobald du dich bei Gott meldest. Oder er weiß, hier wohnt er, hier ist er, hier hält er sich auf. Gott verfolgt uns. Die Antwort ist da. Das Wort Gottes ist schon längst ausgeschickt. Vor 2000 Jahren ist die Bibel fertig gewesen. Du musst jetzt nur noch lesen und annehmen und tun, was in der Bibel drin steht. Die verfasste Antwort Gottes ist bereits da. Also schon schriftlich ausgegeben. Nimm's an, glaub es. Also die Zuteilung ist dir schon bereits geschehen. Akzeptiere, nimm es an. Ehe sie rufen, ist die Lösung schon da. Du musst gar nicht lange beten, kämpfen, ringen. Oh Gott, ich brauche ein Wunder, ich brauche das und das. Nein, fang an, das zu tun, was er sagt. Dann passieren Wunder am laufenden Band. Und ich bin überzeugt, dass Christen ständig Wunder erleben dürfen, können, müssen sogar. Sonst wird unser Glaube klein und schwach und gebrechlich. Du brauchst Wunder Gottes. So, die Antworten sind da. Die Hilfe ist dir bereits gestellt, schon bewilligt. wenn man das so mit den Worten unserer Gesellschaft heute sprechen würde. Du musst nur Gott dich öffnen, nur den kleinen Finger geben, damit Gott handeln kann. Gott gibt über Bitten und Verstehen. Das ist, was er tut. Seine Antworten warten auf dich. Er wartet nur, bis du kommst und abholst. Bis du sagst, jawohl, Herr, ich will das, was für mich zugeschnitten ist, das, was für mich bestimmt ist, das, was du mir versprochen hast, das will ich jetzt abholen. Das ist da. Schon für dich da, ehe sie rufen. Ehe du anklopfst, ehe du suchst, ist schon alles bereitgestellt. Du musst nur aufheben. Das ist das große Kunststück. Gott wartet, bis du deine Empfänger einschaltest. Und dann hörst du seine Stimme. Bei Gott geht alles sehr schnell. Noch ehe sie rufen, noch mittendrin. Weil für ihn alles jetzt ist und Ewigkeit ist und heute ist und ja, sofort. Er kennt kein Gestern, kein Heute und kein Morgen. Es geht in Sekunden schneller bei unserem Herrgott. Sobald du bereit bist zum Empfang, sendet Gott. Sobald du bereit bist zum Empfang, segnet er dich. Sobald du bereit bist zum Empfang, gibt er dir. Sobald du bereit bist zum Empfang, deshalb empfang den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen schon vor 2000 Jahren. Du musst nur empfangen. Es gibt keine Ausgießung des Heiligen Geistes. Vergiss das. Der Heilige Geist ist ausgegossen und jetzt musst du nur mit deinem Schüsselchen kommen, mit deinem Gefäß, mit deinem Glas oder was es ist. Herr, ich will jetzt aufnehmen. Sobald du bereit bist zum Empfang, antwortet Gott. Das ist so einfach, so kinderleicht. Sobald du seine Voraussetzungen erfüllst, seine Bedingungen erfüllst, sobald du auf seine Stimme eingehst, sobald du dich meldest, was er von dir erwartet, bist du da oder bist du nicht da? Und sofort handelt er. Er hört sofort das Schreien seiner Kinder. Er lässt dich nicht unnötig beten und plärren und wahnsinnig werden und verrückt werden. Nein, Gott ist ein guter Gott, ein guter Vater. Er lässt dich nicht unnötig betteln. Du sagst, hier Herr, ich brauche Hilfe. Und dann kriegst du die Hilfe. Du musst nicht unnütz beten. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr viel plappert, euer Gebete werden deswegen nicht erhört. Wir müssen konkret beten, im Glauben beten und dann nehmen. Bittet und empfangt. Gott ist ein Gott der Harmonie. Sobald die Übereinstimmung mit ihm da ist, sobald Einigkeit da ist, hört er uns. Sobald Einigkeit da ist, hört er uns. Sobald Christen in Eintracht miteinander wohnen, hört er uns. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Du musst nicht beten, Jesus, komm in unsere Mitte. Jesus ist bereits in unserer Mitte, wenn wir eins werden. Aber wenn der eine in der Richtung zieht und der andere in der Richtung zieht, der andere wieder was anderes will, der Herr kann unmöglich da sein. Der Herr ist da, wo Eintracht ist. Der Verein Jesu heißt Eintracht. Wir spielen in Eintracht, einmütig, auf ein Ziel. Sobald du in Harmonie mit ihm bist, hört er dich. Sobald Gleichklang da ist, sobald du im Gleichschritt mit dem Herrn bist, sobald du bereit bist, auf ihn zu hören, redet er. Das größte Problem bei Christen ist, sie hören es nicht. Mit hörenden Ohren hören sie nicht, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Aber er redet zu uns und in dem Augenblick, wo wir bereit sind, ja Herr, wir müssen reagieren. Sobald wir reagieren, erleben wir die Wunder Gottes. Sobald, also in dem Moment, wenn wir beten, in dem Zeitpunkt, antwortet er sogar. Und die Antwort ist da. Ich habe mal einen Fall gehabt, da habe ich ein großes Problem gehabt und wusste nicht, wie ich lösen soll. Es ging um eine Anmietung eines Raumes und da wollte die Stadtverwaltung den Raum nicht vermieten und dann hat die Zeitung sich eingesetzt und sich engagiert und wollte verhindern, dass sich die Räume krieg. Nach monatelangem Hin und Her Gezerre im Gemeinderat und dann ruft die Presse an und schreibt einen ganz gemeinen Artikel und dann sage ich, und sie werden diesen Artikel nicht bringen. Dann bin ich gleich auf die Knie gegangen. Meine Frau sagt, was hast du denn gesagt? Ich habe ihnen gesagt, dass sie den Artikel nicht bringen werden. Und wer bist denn du, dass du die Stuttgarter Zeitung blockieren könntest? Aber ich bin dann auf die Knie gegangen und ich habe gar nicht lange gebeten. Ein paar Gebete, ein paar Worte gesagt und plötzlich habe ich Frieden gehabt. Ich wusste, der wird nicht bringen. Und ich wollte wissen nachher, ob der das tatsächlich bringt am nächsten Tag, diesen Bericht. Ich gehe die Zeitung kaufen, die Zeitung ist nicht da. Am Bahnhof ist die Zeitung nicht da. Und dann rufe ich den Verlag an und sage, wo ist die Zeitung? Meine Zeitung heute geblieben? Dann sagte, Entschuldigung, heute wird die Stuttgarter Zeitung bestreikt. Und ihr wurde 5 Tage bestreikt und in dieser Zeit habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Du siehst, wir müssen nicht lang beten, sondern wir müssen das spüren, dieses Rema-Wort. Dein Gebet ist angekommen. Und dann hast du die Antwort, dieses Feedback von Gott. Das ist ganz wichtig, dass du dieses Feedback hast. Es ist okay, in Ordnung. Du hast meinen Segen. Du brauchst dieses Amen Gottes. Unsere Gebete, oder wenn wir mit dem Herrn reden, unsere Anliegen sind ja, und wir sagen nur Amen dazu. So ist es, so sei es. Aber das muss erlebt werden, durchlebt werden. Gott antwortet, geht auf uns ein, nimmt, bezieht Stellung plötzlich für uns. Das ist großartig für mich. Er reagiert, sobald wir beten. Das große Problem ist, wir machen den Mund nicht auf. Unsere Reaktion, unser Verhalten ist das Signal für Gottes Handeln. Ist das Zeichen, jetzt ist es soweit. Jetzt ist er auf Empfang. Jetzt blinkt er. Jetzt hört er mich. Jetzt ist er reif dazu. Jetzt braucht er mich wirklich. Vorher hat er selber diese Gebete erhören können und vieles tun können. Gott handelt immer zur rechten Zeit, wenn die Zeit erfüllt ist, und zwar von dir, von uns Menschen, die Zeit erfüllt ist. Wir haben ja Weihnachten bald. Und da heißt es ja, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Für Gott hat alles seine bestimmte Zeit, und wenn die Zeit bestimmt ist, dann geschieht es. Dann kommt die Antwort automatisch. Und viele Antworten müssen wir gar nicht fragen. Geschwister, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mich bewegt. Wir beten um Antworten. Herr, was ist dein Wille? Zeig mir deinen Willen. Das ist Quatsch. Du musst nicht Gott um den Willen, seinen Willen fragen. Sein Wille ist hier im Buch schon 2000 Jahre festgeschrieben. Gott hat sich festgeschrieben, sich festgelegt. Da steht alles drin. Und alles, was da drin steht, das musst du nur tun. Und da ist so viel, was ich tun muss, dass ich gar nicht mal fragen muss, Herr, was ist dein Wille? Noch zusätzlich. Und wenn es irgendwo Unklarheit ist, dann muss ich nur noch den Herrn um Weisheit bitten. Herr, hilf mir, dein Wort zu verstehen, dass ich es richtig erkenne. Aber die Antwort ist bereits im Wort Gottes. Und ich möchte hier ein paar heilige Kühe schlachten. Gott helfe mir, dass ich diese Kühe an die Hörner nehmen kann, diese heiligen Kühe, und sagen kann, Leute, lasst uns zurück zur Bibel. Lasst uns zurück zum Wort Gottes. Lasst uns diese Standardantworten annehmen, die hier sind. Das sind Standardantworten. Die gelten für alle Zeiten, für alle Menschen, für alle Situationen. Standardantworten. Soll ein Gläubiger einen ungläubigen Partner suchen? Nein, das ist Unsinn. Du weißt, ist es anders, wenn sich jemand bekehrt, ein Gläubiger und Ungläubiger ist. Aber soll sich ein Gläubiger einen ungläubigen Partner suchen? Wer das macht, der muss sich nachher nicht wundern und bitten, Gott, gib mir Hilfe, stärke mich und so weiter. Der hätte vorher die Augen und Ohren aufmachen müssen und nicht den Ungläubigen heiraten müssen. Steht in der Bibel. Zieht nicht am fremden Joch. Und wer das nicht kapiert, der muss sich nachher nicht wundern. Der muss dann nachher die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat, weil er dem Wort Gottes nicht gehorcht hat. Der hat gewusst, als Christ steht in der Bibel schwarz auf weiß, ein Ungläubiger und ein Gläubiger passen nicht zusammen. Sieht nicht am fremden Joch. Ein klares Nein. Selbst wenn du Gott 10-mal fragen würdest, wirst du keine andere Antwort bekommen, als die, die hier drin steht. Du kannst 10-mal fragen, 100-mal kannst du fragen, du wirst keine Antwort bekommen, als das, was Gott bereits gegeben hat. Gott macht da keine Kompromisse und er lässt sich nicht umstimmen. Oder soll ich mich taufen lassen? Da brauchst du gar nicht fragen, soll ich mich taufen lassen oder nicht? Das ist keine Diskussion. Es steht in der Bibel, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das steht nicht nur einmal, sondern das steht sogar 3-mal in der Bibel, mindestens, und 4-mal. Und da musst du Gott nicht fragen, soll ich mich taufen lassen? Du musst nur fragen, Herr, hilf, dass irgendwo ich einen Pastor finde, der mich tauft. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, wenn man so aus der Welt kommt, keine Gemeinde hat, dann jemand zu finden. Ich habe im Telefonbuch, als es bei mir um die Taufe ging, im Telefonbuch gesucht, wer tauft eigentlich? Ich wollte nicht bei Jehovas Zeugen getauft werden. Und dann habe ich eine Gemeinde gesucht, die tauft, und schließlich habe ich gefragt, taufen Sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Also ich wollte die biblische Taufe haben, wie es in Matthäus Evangelium ist. Ja, wir taufen auf die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sie können kommen, aber Sie müssen einen Taufkurs besuchen. Das war wichtig. Und Sie müssen Glied in unserer Gemeinde werden. Ich habe gesagt, mir ist es vollkommen egal. Ich lasse mich taufen, weil es biblisch ist. Denn ich möchte selig werden. Es sei denn, ich hätte ja sterben können vorher. Und dann werde ich nicht errettet. Ich habe es gewusst, was zu tun ist, und ich tue es nicht. Dann, ja, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Es gibt also Dinge, die in der Bibel schwarz auf weiß sind. Da gibt es keine extra Antworten. Ja, vielleicht macht der liebe Gott doch noch eine Ausnahme. Gott macht keine Ausnahme. Sein Weg ist klar, dass selbst die Narren sich nicht irren können. So, Antwort ist bereits da. Die Antwort wartet auf dich. Wer eine extra Antwort sucht, der bekommt eine extra Antwort, und zwar vom Teufel. Der Teufel wird ihm eine extra Antwort geben. Der Teufel belügt die Menschen, kommt mit Pseudo-Antworten, und die Gott niemals gesagt hat. Verzerrt die Bibel, verdreht die Bibel und so das, stellt so zusammen, dass es für dich passt. Es gefällt dem Fleisch nachher. Aber Gott ist klar und eindeutig. Und seine Antworten sind unmissverständlich. Und immer bestimmt, lass dich taufen. Ich will niemanden zwingen. Und ich will auch niemanden überreden. Das muss alles der Heilige Geist in dein Herz legen. Und es gibt so viele andere Dinge, was in der Bibel uns angewiesen ist. Gott ist immer reell. Du brauchst Hilfe. Dann führe dich in die Gemeinde. Geh in die Stadt. Man wird es dir sagen, Saul von Tarsus. Und er ging nach Damaskus. Da sitzt er, bis irgendjemand kommt, bis irgendetwas passiert, bis der Ananias ihn dann die Hände auflegt und ihn in die Gemeinde aufnimmt. Ihn tauft und in die Gemeinde aufnimmt. Such dir eine biblische Gemeinde. Was ist eine biblische Gemeinde? Eine Gemeinde, die aus der Bibel predigt, die das, die Bibel als Fundament hat, nicht nur irgendwo an die Bibel glaubt, sondern auch die Bibel versucht auszuleben. Die Bibel auszuleben ist sehr schwierig, Leute. Es ist sehr schwierig, es ist sehr kompliziert, denn Gott verlangt alles, radikal alles. Folge mir nach, wo Nachfolge geprägt wird, wo biblische Werte gelten, wo man auf das Wort Gottes hört, wo das Wort Gottes verkündigt wird, und zwar schonungslos. Weißt du, dem Fleisch gefällt es nicht, wenn die Wahrheit gesagt wird. Das stößt einen an. Das ist so, weißt du, aber der Herr arbeitet an uns. Das Wort macht uns frei. Also wenn man immer erzählt, nur meine lieben Kindlein, oh, ihr seid so süß, der Herr hat euch lieb, der Herr steht euch bei, der Herr führt. Das ist alles wahr und gut und stimmt. Aber das sind auch Voraussetzungen. Vor jeder Verheißung ist eine Bedingung. Die Welt ist hungrig nach Antworten und Lösungen. Und wohl dem, der sich darauf einlässt. David hat einmal gesagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich warte, bis ich dahin komme, bis ich soweit bin, bis du handelst. Ich warte auf dein Heil, bis sich dein Wort bei mir erfüllt. Ich warte auf dein Heil. Was heißt das? Ich warte, bis Gott eingreift, bis Gott handelt, bis Gott aktiv wird, bis deine Stunde da ist. Ich kann nichts erzwingen. Geschwister, wir müssen aufhören, geistliche Segnungen zu erzwingen. Du musst mich jetzt segnen, Herr, heute, jetzt in dieser Situation. Wer weiß, ob das gerade die Situation eine sehr gute Situation ist. Gott weiß, was das Beste für uns ist. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. So, ich warte auf die Stunde, bis du mich heilst. Weißt du, vielleicht muss ich noch ein paar Prozesse durchmachen in meinem Inneren. Vielleicht muss ich noch jemand vergeben. Vielleicht muss ich ein paar Sachen in Ordnung bringen. Vielleicht muss ich ein paar Dinge bei mir verändern, bis du mich heilst. Aber Herr, ich will geheilt werden. Und dann wirst du mit der Seuche, mit der Krankheit, mit deiner Verdorbenheit geheilt. Und dann wirst du wieder krank. Was nützt es, wenn die Prozesse nicht aufgearbeitet werden? Ich warte auf dein Heil. Ich warte auf deine Erlösung. Ich warte, bis ich wieder Gott höre. David sagt, ich warte auf dein Heil, bis ich dich wieder verstehe. Manchmal verstehen wir Gott nicht. Was hat er denn gesagt? Was hat er gewollt? Was hat er gemeint? Wir müssen also uns auch Zeit nehmen, hinzusetzen und mal nachfragen, Herr, was hast du wirklich gemeint? Die Antwort ist da, aber jetzt kommt auf die Auslegung, auf das Verständnis. Was hat der jetzt gemeint damit? Was meint er damit? Gott hat bereits geantwortet. Ich muss nur jetzt diese Antwort akzeptieren. So wie der Billy hier erzählt hat mit dem Abnehmen. Er hat für Leute gebetet, die abnehmen sollen. Und was soll ich tun, damit ich abnehme? Frag den Herrn. Und nach ein paar Tagen kommt die Schwester und sagt, ja, aber mir schmeckt das nicht, was der Herr gesagt hat, was ich essen soll. Mir schmeckt es nicht. Deshalb, du brauchst auch den Herrn nicht fragen, wenn du das nicht tust, was er dir sagt. Ich muss also die Antwort auch annehmen. Annehmen. Weißt du, was das heißt? Annehmen. Ja. Viele suchen eine andere Lösung und beten dann und fragen Pastoren, Seelsorger und was weiß ich alles. Und die gibt es. Es gibt keine andere Antwort als die Antwort, die für dein Leben zugeschnitten ist, für deine Situation. Was Gott gesagt hat, das hat er gesagt. Was er geschrieben hat, das hat er geschrieben. Er ändert seine Meinung nicht. Gott ist kein Lügner oder der sich manipulieren lässt. Er ändert seine Meinung nicht. Wer was anderes sucht als Gottes Antwort, und ich sage dir, was da passiert, da kommt der Teufel zuerst einmal mit seinen Lügen. Aber das reicht nicht aus, dann wird man ratlos, man verzweifelt. Ja, ich frage doch den Herrn. Ich habe hier jemanden, ich weiß noch, wo die Person gesessen ist, die ist jetzt nicht mehr da am Leben. Aber diese Person, die will wissen, was Gott will. Und die wusste ganz genau, was Gott will. Aber sie hat nicht getan, was Gott wollte. Dann kamen alle möglichen Krankheiten operiert, bis sie schließlich den Verstand verloren hat. Wenn man nicht auf Gott hört, verliert man den Verstand. In aller Liebe. wird man verrückt, dreht man durch, wird man schizophren, wird man wahnsinnig. Was auch immer ist, verzweifelt man. Man kommt nicht weiter, man tritt auf der Stelle, man verschleudert seine ganze Energie und seine Kraft. Ich frage doch den Herrn. Ich sehe noch heute, wie die da steht. Herr, zeig mir, was ist dein Wille? Und die wusste ganz genau, was Gottes Wille ist. Aber sie hat nicht getan. In aller Liebe. Im Wort Gottes ist der Wille Gottes uns offenbart. In der Gemeinde wird der Wille Gottes gepredigt. Und der Wille Gottes auch offenbart durch das Rema-Wort. Der Prediger spricht dann oft die Worte an und die Gedanken an. Du sagst, woher weißt du das? Liest er meine Gedanken? Hört er mich ab, wenn ich zu Hause bete oder wenn ich denke? Weißt du, Gott gibt Offenbarung. Und das ist geistgewirkte Versammlung, ist, dass man nicht nur etwas vom lieben Heiland erzählt, sondern eine gesegnete Versammlung ist, dass Gott einen anspricht, anfasst, manchmal auch drückt und kneift. Wer das Wort Gottes nicht kapiert, der wird nichts mehr kapieren. Der kann studieren, so viel er will. Der kann beten, so viel er will. Der kann Anbetung machen, so viel er will. Der wird nichts kapieren. Denn durch die Predigt, Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Da kannst du machen, was du willst, wenn man nicht sich Gott öffnet und gehorcht. Und zwar, Gott fängt immer in kleinen Dingen. Gott verlangt uns den Gehorsam in kleinen Dingen. Weißt du, den brauchst du nicht mehr weiter zu bekehren, und weil er ist schon verblendet. Es gibt verblendete Menschen, die verstockt Gott. Wenn einer die Wahrheit nicht annimmt, der wird verstockt. Der Pharao wurde verstockt. Jedes Mal wurde es schlimmer, 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 bis er dann seine ganze Familie zerstörte, seine Erstgeburt. Einen Verblendeten braucht man nicht zu belehren. Du musst also als Seelsorger, als Leiter, als Pastor, musst du sehen, ist er noch belehrbar oder nicht belehrbar? Kann er noch was lernen oder kann er nichts mehr lernen? Begreift er es oder begreift er es nicht? Weißt du, ein Mensch, der es nicht begreift, kann sagen, was du willst. Kannst du predigen, so viel du willst. Der begreift es nicht. Ich kümmere mich nicht um Narren und Menschen, die nicht begreifen wollen. Weißt du, es ist vielleicht herzlos, was ich jetzt hier sage. Oder das klingt herzlos. Nein, aber das ist Energieverschleuderung. Wenn ich da, weißt du, versuche, begreifst du nicht. Gott öffnet uns das Herz. Der Herr öffnet der Lüder das Herz und Gott verschließt auch das Herz. Beides ist drin. Gott öffnet das Herz und Gott verschließt das Herz. So, man kann niemand halten, wenn der sich nicht halten lässt, kann es nicht halten. Da ist jede Hilfe umsonst. Das ist schade eigentlich. Und deshalb, wir sollten auch als Christen nicht unsere Energie vergeuden mit Sachen und Dingen, die nichts bringen. Wir sollten Prioritäten setzen. Wille oder will er nicht? Nicht, ob er kann oder nicht kann. Wir können alles, wenn wir wollen. Wir können alles, wenn wir wollen. Wenn der Mensch nicht will, dann kann der liebe Gott auch nichts. So, da nützt es alles nicht. So, die Frage ist deshalb, die Antwort ist da. Will er das? Will er das? Können? Das ist eine andere Sache. Der Herr hilft unserer Schwachheit. Der Herr steht uns bei. So, und verschwende also deine Energie nicht an Dingen. Versuch niemanden zu bekehren, wenn er sich nicht bekehren will. Wenn er verstockt ist, dann ist seine Zeit noch nicht reif. Der ist noch nicht dran. Da muss noch ein bisschen Wasser vom Berg fließen. So, lass laufen. Lass die Leute vielleicht unter Umständen sogar in ihr Unglück laufen. Das ist herzlos. Aber Jesus ließ den reichen Jüngling gehen. Er hat gesagt, geh, verkaufe alles, was du hast. Aber dann, wenn du nicht willst, behalte es. Mach das Beste. Der Vater ließ den verlorenen Sohn gehen. Der wusste, der kommt zurück. Und Gott weiß, die werden alle noch zurückkommen. So, Jesus würde das Gleiche tun. Jesus konnte Judas nicht vom Weg abbringen. 3 Jahre lang lernt er bei Jesus. Durch Gebet ist er auserwählt worden. Aber Jesus konnte den Judas nicht abhalten von seiner Verderbtheit. Wenn Menschen ohne Hirten ihren Weg gehen wollen, die wachsen als Wilde auf. Wenn sie sagen, ich weiß alles, der Heilige Geist offenbart mir, wozu brauche ich den Pastor, wozu brauche ich das Bodenpersonal hier, wozu brauche ich das alles, dann werden sie in der Irre gehen. Die werden da ein Klärblättchen finden, da ein Klärblättchen finden und dort ein bisschen Löwenzahn und am Schluss sind sie da irgendwo unter fernen Liefen. Sie werden als Wilde aufwachsen. Man muss niemand Führung aufzwingen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und sagen, wie das gemacht wird. Wenn jemand blöd bleiben will, dann lass es. Lass ihn, gönn ihm diese Freude. Weißt du, gönn ihm diesen Spaß. Weißt du, er wird schon merken, wie der verlorene Sohn hat sofort gemerkt, du, wo bin ich denn gelandet? Und was hat mein Vater? Mein Vater hat Brot, die Fülle und ich bin hier. Und mir erlaubt man nicht einmal von diesem Gefräß zu essen. Und sein Unglück ist sein Glück gewesen. Für viele ist ihr Unglück ihr Glück. Ihre Errettung, ihre Gnadenstunde, ihr Unglück. Und mancher braucht das. Und dann wird er klug. Und dann weiß er, woraus er rauskommt, was passiert ist. Der moderne Mensch hat keine geistliche Führung. Er ist ein Verführter, Verblendeter, Zerrissener, immer wieder so zerspalten durch diese Spannung. Gott will uns heilen. Gott erlaubt Spannungen in unserem Leben. Die Antwort Gottes wartet auf dich. Aber bist du bereit, darauf einzugehen? Ja zu sagen? Gott wartet, bis du kommst. Er weiß, der kommt. Der wird an der Tür klopfen, so wie der verlorene Sohn. Gott tut nichts ohne dich. Er wartet auf deine Reaktion. Zu allem braucht er dich. Und Gott, damit er handeln kann, ist auf dich und mich und uns angewiesen. Gott vergewaltigt niemand. In aller Liebe, Gott vergewaltigt niemand. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins sind. Und Jesus hat, da bin ich mitten unter ihnen, und hat die Leute rausgeschickt, zwei und zwei, in die Ortschaften, wo er kommen wollte. Die sollen ihm den Weg vorbereiten als Herolde, ihn proklamieren. Und sagte, ich will hier ankommen. Und die Leute haben gesehen, du, in diesem Ort, die wollen dich gar nicht haben. Die glauben gar nicht an dich. Es gab auch solche Ortschaften. Dann sagt er, schüttel den Staub ab, geh in die nächste Ortschaft. So, Jesus sollte angekündigt werden. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Deshalb pass auf, was Gott dir heute ankündigt. Durch die Predigt, vielleicht durch deine Andacht, dein Bibellesen. Gott tut nichts, ohne sich anzumelden. Ohne, dass irgendwie jemand was sagt. Bevor etwas passiert, meldet sich Gott immer an. Gott ist Gott. Der ist eine höchste Instanz. Der meldet sich an. Amos Kapitel 3, Vers 7. Der Herr, unser Gott, tut nichts. Er offenbart den einen seinen Ratschluss in Propheten, seinen Knechten. Zuerst wissen die Knechte Gottes, die Seelsorger, die Leiter, die Ältesten, die Pastoren, die wissen, das hat Gott jetzt vor. Er redet hier. Er spricht jetzt. Gott hat sein Meldesystem. Und wir sollten auf dieses Meldesystem Gottes achten. Auf diese Rauchzeichen Gottes. Ja, wir sollten auf diese Rauchzeichen Gottes achten. Alles Göttliche meldet sich immer an. Und jetzt hör zu. Alles Göttliche meldet sich an. Kündigt sich irgendwie an. Gott gibt sich zuerst bekannt, meistens durch zwei oder drei Mundzeugen. So, Amos 3, Vers 7. Der Herr tut nichts, ohne dass er seinen Propheten, nicht dem allgemeinen Volk der Masse, nein, denn seinen Propheten, seinen Dienern offenbart. Gott wirkt immer durch seine Knechte und die melden es an. Die sind die Herolde. Jesus hat zwei und zwei ausgeschickt, die sollen es anmelden. Jesus kommt, der Herr kommt, Maranatha. Wie meldet sich Gott an? Durch Krankheit oder durch Gesundheit, verstehst du? Gott meldet sich. Die Krankheit ist eine Sprache Gottes, nicht des Teufels. Und die Krankheit sagt immer die Wahrheit, was mit einem los ist, was nicht stimmt. Hör mal die Volksweisheiten. Ich habe die Schnauze voll, die Nase voll. Oder mir schlägt's auf den Magen. Du weißt, das sind Probleme, mit denen du nicht fertig wirst. Die Krankheit meldet sich auch an, bevor sie ausbricht. Eine Krise meldet sich immer an. Achte auf die Anmeldung, was sich bei dir anmeldet. In welcher Form auch immer. Wer und was sich bei dir anmeldet. Siege melden sich an und Niederlagen melden sich an. Wer lockt sich bei dir ein? Wer registriert sich? Also anmelden ist registrieren. Zuerst mal eine Kleinigkeit, vielleicht ein kleiner Pickel. Aus diesem Pickel kann ein Tumor werden. Es fängt immer ganz klein an. Auch das Böse fängt ganz klein an. Und deshalb, wir sollten die Anfänge wehren. Nicht warten, bis alles ausgebrochen ist, bis nichts mehr zu retten ist. Nein, wir sollen die Anfänge wehren. Das Göttliche kommt nicht aus dem heiteren Himmel. Es meldet sich immer an. Es wird immer angemeldet. Es wird immer angekündigt. Nur Diebe melden sich nicht an. Sie brechen ein. Und der Teufel ist ein Dieb. Plötzlich. Ja. Aber dieses Plötzlich, es gibt kein Plötzlich. Wenn du aufmerksam die Bibel studierst, es gibt kein Plötzlich. Alles ist von langer Hand vorbereitet. Im Guten wie im Schlechten. Der Glaube wird zuerst gepredigt, verkündigt, angekündigt. Und dann wird es erst geglaubt und getan und erlebt. Und ja, wird es zur Tat und zur Wirklichkeit. Die Segnungen Gottes kommen immer dann, wenn du das hörst. Segen ist nur ein Wunsch. Aber dann aus diesem Wunsch wird, aus diesem Traum wird es Wirklichkeit. Es wird angekündigt. Und haben wir das schon getan, was angekündigt worden ist? Haben wir schon getan, was angekündigt worden ist, was du begriffen hast? In einem Traum zum Beispiel, in einer Vision. Vieles wird im Traum angekündigt. 3 Wochen, 4 Wochen, halbes Jahr, 1 Jahr voraus. Und du solltest, eigentlich solltest du ein Traumbuch dir anlegen, dass du einfach aufschreibst, was du geträumt hast. Und vielleicht auch das Datum noch dazu, wann du das geträumt hast. Und dann merkst du, Mensch, da habe ich einen Traum gehabt. Da ist genau das jetzt Realität geworden. Es geschieht nichts ohne Ankündigung, Leute. Nichts, gar nichts. Wer die Antworten Gottes annimmt, durch die Bibel blättert, sucht, fragt und so weiter, der wird Antworten finden. Nimm und lies. Das ist das Argument. Sonst hast du nur Leerlauf in deinem Leben. Nur Leerlauf. Wer Gottes Wort nicht annimmt, der rennt von Gemeinde zu Gemeinde, von Konferenz zu Konferenz, von Pastor zu Pastor. Und da passiert gar nichts. Da bleibt immer der Alte. Gott will uns erneuern von Tag zu Tag. Und am Schluss landest du in der Irre. Total verwirrt. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und das ist das Schlimmste für einen Menschen, wenn er gar nichts mehr weiß. Dann geht er zu den Spiritisten, Okkultisten, zu der Hexe, so wie der König Saul. Der König Saul, Gott hat ihm einen ganz klaren Auftrag gegeben. Vernichte die Amalekiter. Konsequent. Was hat er gemacht? Der hat den Auftrag nur halb ausgeführt. Und dann kommt Samuel vorbei und sagt, was höre ich für ein Geblöke her? Wem gehören da die ganzen Rindviecher und die Schafe? Wem gehören sie? Ja, ich habe das von den Amalekitern geraubt und ich habe den alles vernichtet, aber das Gute habe ich behalten, das will ich dem Herrn opfern. Vergiss es, der Herr braucht kein Opfer, der Herr braucht Gehorsam und kein Opfer. Gehorsam. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat Gott aufgehört, mit König Saul zu reden. Ja, frag doch den Herrn. Und da war nichts mehr zu reden. Dann ging er zur Hexe, zu der Wahrsagerin, stürzte sich in der Esoterik. Und genau das ist der normale Weg von Menschen, die Gottes Wort ignorieren. Die Gottes Auftrag nicht ausführen oder halb nur ausführen und dann faule Entschuldigungen haben. Das Problem beim Saul war, er tat nicht, was Gott gesagt hatte. Er war nicht gehorsam. Und deshalb, die Antwort war da. Gottes Segen war da, Gottes Verheißung war da. Der Ungehorsame bekommt dann genau das Gegenteil, was er erwartet hat. Tut mir leid, ich muss ein paar Wahrheiten sagen, denn sonst hörst du das gar nicht. Weißt du, du tust es nicht. Und beim Saul ist es dann, wo ist er geendet? Bei der Wahrsagerei, bei der Hexerei und dann im Selbstmord. Und ständig Kampf und dann beneidet er den armen David, der nichts dafür kann. Der wird beneidet und verfolgt diesen Gesalbten, sein Leben lang, warum manche Christen, manche abgefallene Christen, laue Christen, gottlose Menschen, Christen verfolgen, bis geht nicht mehr, ist, weil sie wissen, die sind im Segen und ich habe den Segen verloren. Gott hat seine Hand von mir zurückgezogen. Frag dich, wo war ich ungehorsam? Das ist es. Wo war ich Gott ungehorsam? Oder wo bin ich Gott ungehorsam? Wir sind alles ungehorsam. Lass uns da gar nicht was vormachen. Wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut. Wir streiten immer Geist und Fleisch. Das kämpft immer in uns. Aber wo habe ich seine Gebote missachtet? Wo habe ich etwas Verbotenes getan? Oder zuwidergehandelt? Oder nicht gehandelt, was ich hätte handeln sollen? Wo habe ich das gemacht? Wo habe ich an Gottes Regeln mich vergriffen? Oder wo habe ich Gottes Regeln verstoßen? Du wirst krank, wenn er sich von dir einfach entzieht. Und du wirst krank, wenn du dich nicht warm anziehst. Ja. Und dann musst du nicht sagen, oh, der Teufel hat mich krank gemacht. Nein, es ist deine Dummheit. Du hast dich nicht warm angezogen in dieser Jahreszeit. Lauf halbnackt. Und dann wirst du merken. Also, ungehorsam. Man sollte den Verstand einschalten. Jetzt ist eiskalt. Und dann laufe ich nicht in Badehose. Dann laufe ich nicht halbnackt oder was auch immer ist. Du hast also gewusst, die Regel, wenn du nicht warm anziehst, dann nützt auch deine ganze Impfung nicht, die ganze Salbung nicht, nützt gar nichts. Vergiss es. Du wirst merken, König Saul war ein Gesalbter, aber ein ungehorsamer Gesalbter. Und die gibt es auch. Er war ein Dickkopf und hat seinen Dickkopf durchgesetzt. Er hat gedacht, das muss ich nicht so handeln. Er hat dem Diener Gottes nicht gehorcht und er verfiel in Depression. Deshalb, dann kannst du nicht beten für mich, dass ich aus der Depression rauskomme. Du kommst aus der Depression erst raus, sobald das wiederhergestellt wird, was Gott gesagt hat. Stell das wieder her. Wer nicht gehorcht, dem nützt Beten nichts, dem nützen Opfer nichts. In 1. Samuel 15, Vers 22, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als Fett von Widern. Aufmerken. Weißt du, was Aufmerken ist? Augen auf, Ohren auf, hinschauen. Gehorsam ist besser und Aufmerken ist noch besser als Fett von Widern. Die Antwort Gottes wartet auf dich, ist parat. Und du musst gar nicht so lange warten, fang an zu gehorchen. Du bist das, was er sagt. Du sehnst dich nach Gottes Hilfe, doch die Hilfe Gottes kommt erst in dem Moment, wo du anfängst zu gehorchen. Eigentlich das ganze Geheimnis der Schöpfung, des Kosmos, des Universums ist Gehorsam. Übereinstimmung, Einklang. Haben wir wirklich getan, was er uns befohlen hat? Haben wir getan wirklich, was er uns befohlen hat? Die Räuber kamen zu Israel. Israel wurde belagert, ausgeraubt, überfallen, besetzt. Immer dann, wenn sie nicht taten, was der Herr gesagt hat. Oder wenn sie das taten, was dem Herrn nicht gefiel. Wenn sie Gott nicht gehorchten, dann kamen die Räuber. Und das ist, der Mann fiel unter die Räuber. Du brauchst keine Barmherzigkeit mit dem Samariter haben, oder mit diesem Mann unter den Räuber. Der hat es nicht getan, was Gott sagte. Der ist von Jerusalem weggegangen. Der hätte in Jerusalem bleiben sollen, in der Gegenwart Gottes. Aber der hat die Gegenwart Gottes verlassen und dann wundert er sich, wenn er blaue Flecken hat. Sobald Gott sich von uns entzieht, werden die Räuber frech. Die sonst ganz still und brav und anständig sind, die werden frech. Die trauen uns anzugreifen. Die kommen aus ihrem Schutz, in den Schlupf, aus ihrem Schlupflöcher. Und wir sind schutzlos. Wir haben nichts dagegen anzubieten. Die beste Waffe taugt nichts, wenn Gott sich zurückzieht. Wir sind ihnen geliefert. In 2. Chroniker 7, Vers 13 und 14. 2. Chroniker 7, 13 bis 14. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder die Pest unter meinem Volk kommen lasse. Weißt du, Gott lässt die Dinge kommen und geschehen, wenn bestimmte Dinge nicht passieren. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und ich ihnen und sie sich von diesem bösen Wege bekehren. Also nicht nur beten sie und Gottes Angesicht suchen, sondern auch sich von diesem bösen Weg bekehren. Dann heißt es hier, will ich sie vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Dann, nicht nur beten, wir sind schnell beim Beten, aber wir sollten viel schneller sein beim Bekehren, umkehren. Ja, Meinung ändern, Ansicht ändern, Verhalten ändern. Ohne eine echte Bekehrung gibt es keine Errettung, keine Heilung, keine Hilfe. So einfach ist das. Es reicht nicht aus, sich demütigen. Oh Gott, Hilfe. Die überfallen mich. Die sind vor der Tür stehen, die Diebe, die Räuber, die Midianiter, die Philister, wer auch immer ist. Es nützt auch nicht das Angesicht Gottes suchen. Wir gehen schnell in die Kirche, fallen auf die Knie, beten, nehmen das Sakramente, Abendmahl, zünden eine Kerze an. Nein, bekehre dich. Das ist der Schlüssel. Bekehre dich. Es muss eine Bekehrung folgen und dann kann Gott das Land heilen. Die Antwort ist da. Probleme, Schwierigkeiten, Krankheit und Dürre und so weiter ist immer eine Sprache Gottes. Bekehre dich und Gott wird sich zu dir wenden und Gott wird eingreifen und Gott wird für dich streiten und Gott wird für dich handeln. Alles, was wir wissen sollen, das ist bereits gesagt. Hier, lies die Bibel. Nimm und lies die Bibel. Er hat uns gesagt, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns benehmen sollen. Er hat uns alles gesagt, wie wir funktionieren sollen. Wir sollen nicht richten, zum Beispiel, andere Leute verdammen, andere Leute verurteilen. Wir sollen nicht murren und meckern. Wir sollen uns nicht einbilden, wie gut wir sind, wie perfekt wir sind, wie geistlich wir sind. Lass mal eine Laus über deine Leber laufen und du bist schon ungeistlich. da juckt und kratzt und kneift und piekst. Ja, nur nebenbei. Alle wichtigen Anweisungen haben wir in der Bibel. Wir sollen nur jetzt das tun, was die Bibel sagt. Die Bibel ist das beste Handbuch, die Betriebsanleitung und Bedienungsanleitung für unser Leben. Wie lebe ich als Christ, als Kind Gottes? Und eines dieser Dinge, was in der Bibel bereits ist, du willst die Antwort Gottes haben, fang an zu vergeben. Vergib, die dich beleidigen. Vergib, die dich kränken. Vergib, die irgendwo schuldig an dir werden. Vergeben. Oder dann ist das andere, trag die Schwachen. Fang an, die Schwachen zu tragen. Nicht die Starken. Die Starken brauchen keine Hilfe. Die Starken brauchen einen Dämpfer. Aber kein, dass man die trägt, die Starken. Wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Die Gebote Gottes halten. Den Zehnten bringen. Da steht alles schon schwarz auf weiß im Wort Gottes, was wir tun sollen. Und was wir tun sollen, wir sollen sogar mit Freuden tun, Leute. Nicht mit Widerwillen. Ach, ich muss meinen Bruder lieben. Meine Schwester lieben. Meine Gemeinde lieben, meinen Pastor lieben, meine Stadt lieben, mein Volk muss ich lieben, die Deutschen, nein, ich liebe lieber die Juden, die Amerikaner, die Chinesen. Aber wo ist die Liebe zu Deutschland? Weißt du, die Liebe zu Deutschland, zu dieser Nation, wir sollen anfangen, unsere Nation lieben. Und dann, wenn du deine Nation liebst, kannst du auch andere Nationen lieben. Aber wenn man sich selbst nicht liebt, seine Nation nicht liebt, seine Familie nicht liebt, sein Volk nicht liebt, braucht man die anderen auch nicht lieben. Kannst gar nicht lieben, selbst wenn du willst. So, und das mit Freuden. Mit Freuden. Den Segen Gottes, seinen Beistand, kann man nicht kaufen. Auch, da kannst du zahlen, was du willst es nicht kriegen. Seine Gnade können wir auch nicht verdienen, Leute. Seine Gnade ist umsonst. Ich mache die nächsten Tagen über die Gnade. Die Gnade ist mir immer so groß. Je länger ich mit dem Heiland gehe, desto mehr verstehe ich, was Gnade ist. Aus Gnaden bin ich gerettet. Aus Gnaden bin ich das, was ich bin. Und ich kann mir nichts einbilden und mich nicht, gar nicht rühmen. Nein, gar nicht. Du sollst nur den göttlichen Anleitungen folgen, ihm gehorchen. In Johannes Kapitel 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, also nicht mich, Jesus. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Das ist eine neue Hoffnung-Übersetzung. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr leben, wie ich es euch gesagt habe. Verstehst du das? Dann wirst du so leben, wie er es gesagt hat. Aber wenn du Jesus nicht liebst, du liebst alles andere, nur Jesus nicht. Und das ist die erste Liebe, Jesus lieben. Er hat dich zuerst geliebt, jetzt liebst du wieder zurück. Gib dieses Feedback. Und dann wirst du alles bekommen, was du brauchst. Nur wenn wir Jesus lieben, werden wir auch tun, was er gesagt hat. Wird uns gar nicht schwer fallen. Weißt du, aus Liebe machst du alles. Wenn du aber musst, dann bist du beim Kommunismus. Da musst du tun, da musst du gehorchen. Sonst wirst du nur funktionieren, wirst schöner, braver Christ sein, anständig, wirst keinen Anstoß geben und dergleichen. Aber wenn du ihn liebst, oh, da springst du dem Herrn um den Hals, dann dienst du ihm, fragst Heiland, willst du das auch noch haben? Kann ich das auch noch für dich tun? Da hast du so viel Freudigkeit, so viel Freiraum. Und dann heißt es weiter hier in meiner Bibel, dann werden wir ich und den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt. Dann kriegst du den Heiligen Geist. Viele Leute betteln um den Heiligen Geist und kriegen nicht den Heiligen Geist, weil sie Jesus nicht lieben. Fang an, Jesus zu lieben und du kriegst den Heiligen Geist ja als Zugabe. Und der wird bei euch sein und bleiben für immer. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht annehmen und aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Deshalb bleibt er auch nicht bei ihnen. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und ich in euch leben. Der Herr Jesus lebt durch den Heiligen Geist in dir und in mir. Ist das toll? Ist das wunderbar, finde ich. Wenn wir Jesus lieben, das ist die einzige Voraussetzung. Du musst nur eines lieben. Ist Lieben schwer? Ja, nein, das ist nicht schwer. Die Frau sitzt daneben. Es ist nicht schwer. Wenn man jemanden gerne hat, und wir sollten lernen, Jesus gerne zu haben, nur wenn man Jesus liebt, liebt man seine Gebote, macht man mehr, als man soll. Wenn ich nur denke, in der katholischen Kirche gibt es dann die Haushälterin, der Priester, der kriegt seine Haushälterin, und weißt du, Die Haushälterin dient dem Priester. Aber dann, wenn die zweimal heiraten und das Zölibat brechen, dann ist das ein ganz anderes Verhältnis. Dann liebt die Haushälterin den Priester und macht alles umsonst und gerne und mit Freuden und mehr als vorher als Haushälterin, weil sie jetzt liebt. Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, also mich liebt und nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Das ist das Geheimnis. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, hört zu, Geboten. Wir sind nicht im Alten Testament die 10 Gebote. Jesus hat nur 2 Gebote uns gegeben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und dann deinen Nächsten wie dich selbst. So, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Lass es zergehen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, das lautet mein Gebot. Johannes 15, Vers 10. Jesu Liebe ist die erste Liebe, erste Hilfe. Wer diese Liebe nicht kennt, noch nie erlebt hat, von ihr nicht getragen wird, der kann auch andere nicht lieben. Da kann man predigen, so viel man will. Und manchmal verdrießt mich immer wieder das Gleiche zu sagen, wie Paulus, also mich verdrießt es nicht, sagt er, immer das Gleiche zu schreiben, aber immer wieder das Gleiche sagen. Hier, Gott sagt uns immer wieder, liebt, wie ich euch geliebt habe. Wartest du auf Gottes Antworten? Was erwartest du eigentlich von Gott? Sei ehrlich, was erwartest du? Und was du erwartest, das ziehst du an. Du ziehst es an. Und ich sage dir wirklich praktisch, du ziehst es an. Du nimmst es an. Dann frag mal, was sind die Anweisungen? Was soll ich tun? Was ist die Betriebsanleitung? Was sind die Bedingungen, so zu leben, dass ich anziehe wie ein Magnet? Was ist das? Und ich sage dir, was Gott mir gezeigt hat, fang an, mit Gott übereinzustimmen. Stimm mit Gott überein. Stimm mit Gott überein. Dann sind die Wunder sicher. Dann ist die Heilung sicher. Dann ist der Beistand sicher. Dann ist der Erfolg dir sicher. Dann ist der Segen dir sicher. Stimm mit Gott überein. Die Leute gehen aus Mangel an Erkenntnis Gottes zugrunde. Das steht in der Bibel. Fang an, mit Gott übereinzustimmen. Das hat Gott mir gesagt und ich werde das tun, weil Gott es mir befohlen hat. Und jetzt musst du aufpassen. Gottes Befehle, wo und wie lebe ich sie aus? Du kannst nicht alles in der Gemeinde ausleben. Vieles musst du zu Hause machen. Und eigentlich Christsein wird zu Hause ausgelebt. Christsein, ich weiß es selber aus eigener Erfahrung. Weißt du, nicht hier lebe ich meinen Glauben aus. Zu Hause muss ich meinen Glauben ausleben. Zu Hause muss ich die Drecksarbeit machen. Zu Hause. Stimme mit Gott überein. Die Leute gehen aus Mangel an Erkenntnis Gottes zugrunde. Sie wissen nicht, was Gott will und was er nicht will und was sie sollen und nicht sollen. Die meisten wissen nicht. Es gibt keine Übereinstimmung bei vielen Menschen in ihrem Leben zwischen Gott und ihnen und der Welt. Sie machen keinen Unterschied. Sie denken, das ist alles eins. Nein, das ist nicht alles eins. Da ist ein großer Unterschied, noch himmelhoher Unterschied. Aber wir müssen diese Brücke bauen von mir zu Gott, von mir zu mir selbst, von mir zu anderen. Die Brücke bauen. Und verstehen, was es ist, zwischen inneren und äußeren Menschen, zwischen Seele, Geist und Körper diese Brücke bauen. Weißt du, da gibt es Dinge, die müssen wir genau beachten. Und wenn du das nicht beachtest, kommst du in die Teufelsküche. Sei ganz ehrlich. Paulus sagt in Philippa Kapitel 2, Vers 2, erfüllt meine Freude. Seid gleichgesinnt, habt gleiche Liebe, seid eines Sinnes. Und das ist eine ganze Menge. Und das zu werden, puh. Da brauchst du 40 Jahre. Viele Menschen sind gespalten, innerlich zerrissen. Die bringen alles durcheinander. Paulus sagt, seid eines Sinnes, habt die gleiche Meinung. Und jetzt komme ich auf die Gemeinde zu sprechen. Und ich habe gesagt, ich schlachte einige Kühe heute. Heilige Kühe, fromme Kühe, religiöse Kühe. Weißt du, wir sollen immer die gleiche Einstellung haben. Wenn wir zusammenkommen, wir sollen das gleiche Ziel verfolgen. Ich will Jesus verherrlichen. Ich will Jesus anbeten. Ich will die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich will zum Thron Gottes kommen. Immer das gleiche Ziel, die gleiche Richtung, die gleiche Gesinnung. Nicht der eine zieht in der Richtung und der andere zieht in der Richtung. Der eine singt leise und der andere singt laut. Der andere betet leise und der andere betet laut. Wir müssen, wenn wir beten, sollen wir in die gleiche Richtung gehen. Ja, die Bibel lehrt uns ganz klar, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Du bist jetzt im Gottesdienst. Wenn wir alle heulen, wenn jemand gestorben ist, dann kannst du nicht, Halleluja, verstehst? Das geht nicht. Dann musst du auch dich mäßigen und dämpfen. Aber wenn Gott jemanden gesegnet hat, jemanden in Lotto gewonnen hat, oh, Glory, Halleluja, jetzt bauen wir das Haus Gottes. Eines Sinnes. Geschwister, es ist so wichtig, eines Sinnes zu werden. Gottes Antwort ist da. Die Herrlichkeit Gottes kommt, wo zwei oder drei eins werden, da passiert was. Da passiert was. Aber weißt du, nicht 20, 30 eins, so zwei, drei sollen schon mal eins werden. Wenn die das schaffen, ist das Wunder perfekt. Paulus sagt, seid eines Sinnes. Geht in die gleiche Richtung. Verfolge die gleiche Vision. Habt die gleichen Ziele. Du wartest auf Gottes Antwort. Doch die Antwort Gottes wartet auf dich, bis die 10 eins sind, die 20 eins sind, die 100 eins sind. Die Bibel lehrt, seid eines Sinnes. Die gleiche Gesinnung, den gleichen Geist. Nicht, ich bin Geistlicher. Wenn wir in der Gemeinde sind, da ist keiner Geistlicher und keines Ungeistlicher. Alle sind gleich. Alle sind Gnadenkinder, alle brauchen Hilfe, alle brauchen Gott, alle brauchen den Heiligen Geist. Alle brauchen Jesus. Alle brauchen das Wort Gottes. Stimme mal mit dir selbst überein und dann fängst du an, oh Herr, das, was der Schwester, was der Bruder will, will ich auch. Herr, hilf mir. Uneinigkeit ist der Untergang. In einer Firma, in einer Familie, wo auch immer, in einer Gemeinde. Sobald Uneinigkeit da ist, können wir einpacken und uns einsargen. Da ist nichts mehr zu retten und nichts mehr zu machen. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Hört mal das, was die waren. Ein Herz und eine Seele. Die kamen zusammen, da hat niemand gesagt, das ist mein oder das ist mein oder das ist... Nein, das war unser Vater, unser Gott. Wenn du die Antworten Gottes willst, musst du auf der gleichen Wellenlänge sein wie Gott und auf der gleichen Wellenlänge sein wie die anderen, die gerade in der Gemeinde sind. Ich bin ökumenisch, ich bin nicht in der Ökumene, aber ich bin sehr ökumenisch. Meine Familie ist ökumenisch. Weißt du, die einen sind in der Gemeinde, die anderen sind in der Gemeinde, die anderen sind in der Gemeinde. Wenn wir nach Hause kamen einmal, und wir sind acht Kinder gewesen, wenn wir nach Hause kamen, alle sind gläubig, alle sind irgendwo in der Gemeinde, jeder in einer anderen Gemeinde. Und da fingen wir immer zu streiten. Wir haben immer zu Hause Knatsch gehabt, und zwar wegen Religion. Meine Gemeinde, unsere Gemeinde sagt so, deren Gemeinde hat wieder so gesagt, die einen haben Fußwaschung, die einen haben Kopfwaschung. Und so ging es hin und her. Dann hat mein Vater gesagt, wir haben Jesus, wenn ihr nach Hause kommt, Kinder, entweder bleibt ihr fern, wir werden uns nicht über Religion streiten, wir reden über Jesus können wir reden, aber über Äußerlichkeiten oder Traditionen oder Formen, darüber wird nicht geredet. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr untereinander reden, aber nicht bei mir zu Hause an meinem Tisch. Du, das war schon ein harter Kampf. Der eine ist in der evangelischen Kirche Pastor, der andere ist in der Freikirche Pastor. Verstehst du? Und so gab es immer Differenzen. Immer Differenzen. Die einen glauben an den Heiligen Geist und die anderen glauben wieder nicht an den Heiligen Geist. Die glauben, dass man den Heiligen Geist schon immer hat. Ja, und es gab immer wieder Diskussionen. Wir sollen über Jesus reden. Da gibt es sehr viel zu sprechen über Jesus. Und deshalb sage ich, und wenn ich dann in irgendeiner Gemeinde bin, also ich habe keine Probleme, im katholischen Gottesdienst mal zu sitzen und den katholischen Gottesdienst ablaufen zu lassen. Oder evangelischen Gottesdienst. Auch wenn ich manches nicht verstehe. Als ich das erste Mal in einem evangelischen Gottesdienst war, als junger Mann, weiß ich noch heute, und mein Nachbar steht auf, ich stehe auch auf. Und der faltet die Hände, ich gucke immer, was der macht, und ich falte auch die Hände. Und dann hat er stand, ich habe auch die Augen zugemacht, weil er auch die Augen zugemacht hat. Der hat sich gesetzt, als dann er auch sich gesetzt hat. Dann habe ich gefragt, ja sag mal, als du gestanden bist, was hast du da gemacht? Ja, bis 10 gezählt. Aber dann, ich stand auch da. Ich habe gedacht, man steht und zählt bis 10. Aber weißt du, aber wenn du in einem Gottesdienst bist, du passt dich den Leuten an. Die einen sind still, die einen... Wenn ich rumänische Gottesdienste besuche und wenn ich in diesen rumänischen Gottesdiensten bin, die knien sich hin beim Beten. Bevor sie jemanden begrüßen, haben sie zuerst mal den lieben Gott begrüßt. Und das ist ihre Art, ihre Mentalität. Und ich werde nicht Anstoß geben. Die Bibel sagt, man soll keinen Anstoß geben, weder der Gemeinde Gottes, noch den Griechen, noch den Juden, noch sonst irgendjemand. Christen geben keinen Anstoß, kein Ärgernis. Und wir wundern uns manchmal, warum klappt das bei mir nicht? Weil du irgendwie so ein bisschen ein halber Bock bist. Oder, ja, und stoßt die anderen Schafe. Und meine Schwiegermutter, wir haben sie nirgendwo zur Weihnachtsfeier mitgenommen, denn meine Schwiegermutter war sehr ausfällig. Also in aller Liebe, die ist jetzt bei Jesus. Aber da konnte es sein, dass mitten im katholischen Gottesdienst, dann schreit sie, Halleluja! Und alle drehen sich hin, Pfarrer vergisst seinen Faden, wo er da war mit seiner Messe. Verstehst? Man bringt die Gemeinde durcheinander, wenn das nicht gewöhnt ist. Andere Leute, ich kenne wieder die Zitterer. Es gibt eine ganze Bewegung, die zittern immer. Weißt du, die bringen alles durcheinander, die Zitterer. Und du zitterst nicht. Da denkst du, du hast nicht den Heiligen Geist, weil du nicht zitterst. Verstehst? Ja, ich sage es euch nur. Aber Paulus sagt, und das ist jetzt das Geheimnis des Glaubens. Das Geheimnis des Glaubens ist, ich bin den Juden ein Jude geworden. Den Griechen ein Grieche geworden. Verstehst? Den Römer ein Römer. Und das ist nämlich diese gleichen Wellenlänge. Und in dem Augenblick, wo du den Juden ein Jude bist, dann fragen sie dich. Oder den Griechen ein Grieche. Dann kannst du mit ihnen diskutieren. Paulus sagt, ich habe Athen gesehen. Bin begeistert von Athen. Und dann fand ich einen Altar dem unbekannten Gott. Leute, da möchte ich euch was erzählen darüber. Weißt du, wenn du über die Leute schimpfst, wirst du die Leute nie erreichen. Aber such was Verbindendes und überall wirst du was Gutes finden. Und Segen ist da. Jetzt hört mir zu. Segen ist da, wo Übereinstimmung ist, wo Ordnung ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Da heißt es in der Bibel, lasset alles ordentlich zugehen. Lasst alles ordentlich zugehen. Ordentlich im Gottesdienst, ordentlich im Leben, ordentlich in der Familie, ordentlich persönlich. Bring Ordnung in deinen Finanzen. Das ist ganz arg wichtig. Die meisten Leute haben nur Schulden, weil sie keine Ordnung im Finanzen haben. Die haben nicht einmal Übersicht, wie viel Einnahmen, wie viel Ausgaben sie haben. Und deshalb klappt es in den Finanzen nicht. Ordnung ist Macht. Nicht nur Wissen, sondern Ordnung. Wo Ordnung ist, da ist Gott, da ist Freude, da ist Friede, da ist Erfolg. Nur ordentliche Menschen haben Erfolg. Vielen geht es nur schlecht. Und das mit Recht, das haben sie verdient, weil sie keine Ordnung haben. Ordnung mit Aufstehen und Arbeit gehen, also im Dienst praktisch Ordnung, Regelmäßigkeit, was auch immer ist. Keine Ordnung in Beziehungen, keine Ordnung im Glauben, keine Ordnung für das Geistliche. Die beten nur, wenn sie in der Krise sind, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie Probleme haben. Nein, wir sollen immer ein System haben. Gott ist ein Gott des Systems. Stell mal vor, Gott würde sich nur eine Sekunde leisten, so leichtfertig zu sein, oberflächlich zu sein. Da gäbe es Chaos im Kosmos. Da gäbe es ein riesiges Durcheinander in dieser Welt. Vielen geht es schlecht, weil sie sich nicht unterordnen können. Auch das gehört zur göttlichen Ordnung. Gott hat Ordnung. Älteste Priester in der Gemeinde damals, in der Israels Gemeinde, da gab es Ordnung, da gab es Führer, Richter, die wurden von Gott ernannt und Gott hat sie eingesetzt und die waren Richter. Und solange das alles war, gab Gott den Segen. Aber dann heißt es eine richterlose Zeit und jeder tat, was er wollte. Und weißt du, was er war? Chaos. Das Ergebnis war Chaos, durcheinander kamen die Feinde. Jeder tat, was er wollte. Und das ist der Untergang unserer Gesellschaft heute. Jeder tut, was er will. Auch geistlich. Auch geistlich. Gott ist ein Gott der Ordnung. Viele wundern sich, und das mit Recht, ich werde nicht akzeptiert. Mich nimmt niemand an. Aber die Frage ist, wie ernst nimmst du andere Leute? Was du von anderen erwartest, tu selber. Tu selber. Versteh andere mal. Versuch mal, andere sich hineinzuversetzen. Wir sollen vielschichtig, vielseitig sein, ohne dass wir unseren Glauben verleugnen. Ich sollte den Juden ein Jude werden. Da bin ich an der Klagemauer. Plötzlich zieht mich ein Rabbiner. Denke, was ist denn? Möchtest du mit uns beten? Ich brauche 10 Leute. Wir sind nur 9. Und ich war der 10. dann. Ja, habe ich gesagt, gut, dann bete ich mit euch mit. Und dann haben wir einen Kreis gebildet und dort an der Klagemauer gebetet. Verstehst? Den Juden ein Jude. Obwohl ich davon nicht viel halte. Aber ich habe denen keinen Anschluss gegeben. Ich habe mitgemacht. Ich war dabei. Ich habe sie nicht verachtet. Im Gegenteil. Jeder Mensch, der gottesfürchtig ist, ist Gott angenehm. Jeder Mensch. Jeder Mensch. So. Es ist so wichtig, dass man sich einordnet, unterordnet. Und du wirst Autorität bekommen nur durch Unterordnung. Wenn jemand sich unterordnet, irgendwie, Paulus, der römische Hauptmann sagt, ich bin auch ein Mensch und ich habe untergegeben. Und wenn ich sage, komm, dann kommt er. Wenn er sagt, geh, dann geht er. Und auch das Wort, sprich du nur ein Wort, Jesus, dann wird es passieren. Viele ordnen sich nicht unter, die glauben nur, der Heilige Geist macht es. Ich glaube den Schwindel nicht. Ihr glaubt es nicht. Der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Der Heilige Geist braucht einen Kanal, durch das er fließen kann, durch das er wirken kann. Und die lassen sich nicht sagen dann, nur dem Heiligen Geist. Nein, der Heilige Geist ist da, ist so wichtig, er gibt unserem Geist Zeugnis. Aber letztendlich, wir brauchen einander, Ergänzung, Korrektur, Führung, Leitung. Das weiß ich aus meinem persönlichen Leben. Oh, ich musste so viele bittere Pillen schlucken. Ihr glaubt gar nicht, was für bittere Pillen ich als junger Christ schlucken musste. Immer wieder. Ich muss heute noch manchmal bittere Pillen schlucken. Und so weiter, wo ich merke, du, ich brauche Korrektur. Und ich werde korrigiert. Weißt du, aber wenn man sich von niemandem was sagen kann, lassen kann, dann wird man Wildling. Wildling. Gott hat diese Welt geschaffen durch Ordnung. Er hat geordnet, das Chaos aufgelöst und Kosmos gemacht, hat das und das geordnet. Und Gott ist ein Gott der Ordnung durch alle Bereiche. Er machte aus dem Chaos, aus diesem Kuddelmuddel, Mischmasch, aus dem ganzen Durcheinander und Salat, macht er einen Kosmos. Und Gott ist ein Gott der Ordnung in allem. Ich will das nur sagen. Du kannst erst ein Segen werden, wenn du aufhörst, ein K.O. zu sein. Und denken, oh, ich entfalte mich selbst in der Gnade Gottes. Und der Herr ist bei mir und der Herr schützt mich und der Herr stärkt mich. Und der Herr ist gnädig und gütig und barmherzig und so weiter. Nein, der Herr will uns begegnen und dienen durch seine Gnade. Gott hat für uns so viel vorbereitet und wir sollen ja mit Christus mal regieren. Und das heißt es, diese Autorität einnehmen, diesen Platz einnehmen in den himmlischen Regionen. Und wir müssen mit Gott übereinstimmen. Und sobald ich mit Gott übereinstimme, werde ich auch versuchen, mit meinen Brüdern, mit Geschwistern, mit meiner Familie übereinstimmen, mit meinem Partner übereinstimmen oder Partnerin oder was auch immer ist. Ich werde das Prinzip Gottes beherzigen, diese Grundregeln Gottes übereinstimmen mit den Prinzipien Gottes, mit dem, was die Gemeinde hat. Und wenn die Gemeinde laut ist, bin ich auch laut. Wenn die alle durcheinander beten, bete ich auch durcheinander. Wenn die Gemeinde auf die Knie geht und betet, bete ich auch auf die Knie. Und das, mir ist nicht schwer gefallen, wenn wir auf die Knie gebetet haben, habe ich mich hingekniet, ich habe gerne gebetet. Und manche waren in Gemeinde, wo im Kreis gebetet wurde, der Reihe um, habe ich auch schön gewartet, obwohl ich jetzt beten wollte, mein Herz brannte. Aber ich wartete, bis ich an der Reihe war zum Gebet. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und ich bin nur gewachsen in meinem Glaubensleben, weil ich das gelernt habe, anzupassen. An die Geschwister, an die Gemeinde, an dem Leib Jesu Christi. In 1. Korinther 10, Vers 32. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. Wir sollen keinen Anstoß erregen, in keiner Weise. Das heißt für mich persönlich, schließt sich der Mehrheit an. Wenn alle nach oben schauen, schau auch nach oben. Verstehst du, was ich meine? Die gleiche Richtung, das gleiche Ziel. Sei nicht besser, sei kein Sonderling, sei kein Exzentriker. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Das ist ein Kunststück der Reife der Gnade Gottes, wenn man in der Gnade Gottes reift. In 1. Korinther 9, Vers 22, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Kannst du es vorstellen? Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Er ist kein Fleisch. Ich würde am liebsten gar nichts mehr essen, um nicht meinen Bruder, meine Schwester zu verletzen. Ich bin den Schwachen ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige oder diese oder jene rette. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie sind allen alles geworden. Allen alles geworden. Und das war das Geheimnis des Segens. Gott segne dich, wenn wir lernen, allen alles zu werden. Da ist nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr arm und reich, nicht mehr die Clique und jene Clique. Das ist ein großes Problem in christlichen Kreisen, diese Cliquen. Diese Gangs oder dass man einfach sagt, der ist in der Gruppe und der ist in der Gruppe, der ist in dieser Clique. Nein, im Reich Gottes darf es keine Cliquen geben. Die gibt es leider, aber da liegt auch kein Segen dann drauf, der Segen Gottes. Matthäus 18, 19, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten hier auf Erden, in meinem Namen, wird der Vater im Himmel ihnen geben. Alles, wo zwei oder drei eins werden. Wenn du mit jemand auf Erden übereinstimmst, Matthäus 18, übereinstimmst, dann kannst du alles erreichen. Das große Problem von Babylon war, sie bauten einen Turm, sie waren einmütig und Gott hat gesagt, alles, was sie sich vornehmen, werden sie erreichen, weil sie eins waren, bis ihre Sprache verwirrt war, bis jeder dachte, er ist besser wie der andere. Und da fing das alles an, dieses ganze Mischmasch. Die erste Übereinstimmung ist zwischen dir und Jesus. Das ist die erste große Übereinstimmung. Eins sein mit Jesus, eins sein mit seinem Leben, mit seiner Zielen, seiner Vision, seiner Liebe, seiner Lehre. Und erst wenn wir mit Jesus eins geworden sind, dann gucken wir, wo wir noch eins werden können. Wo finde ich noch einen gemeinsamen Nenner? Kleinstmöglichsten oder größtmöglichsten Nenner, je nachdem. Wie kann ich das erreichen, diese Übereinstimmung? Und lass uns anfangen, ein Leben der Übereinstimmung zu führen. Niemand einen Anstoß zu geben. Weder den Juden, noch den Griechen, noch den Gläubigen irgendwelcher Gemeinde, die sollen in der Gemeinde finden, hier bin ich zu Hause, hier bin ich in der Familie Gottes, hier. Ich habe eines gelernt in meinem Leben, das ist für mich eine Lektion gewesen, fall nie aus dem Rahmen. Bleib immer in dem Rahmen, den du vorfindest. Und dort in diesem Rahmen kannst du malen, da kannst du dich entfalten. Und als ich dann in die Pfingstbewegung hineinkam, habe ich gedacht, hier, dieser Rahmen, ich bleibe in diesem Rahmen, das ist meine Familie, das ist meine Gemeinde. Und dann habe ich versucht, mich einzubringen. Und einzubringen, das muss man verstehen, mit viel Rücksicht, viel Fingerspitzengefühl und normal bleiben. Ganz normal. Was ich in meinen vier Wänden mache, da bin ich manchmal ausgeflippt. Da spiele ich verrückt. Da darf ich närrisch sein. In meiner eigenen Wohnung kann ich nackt rumspringen. Das kann mir niemand verbieten. Ja, aber ich werde in der Gemeinde das nicht tun. Verstehst du? Man muss wissen, wo man sich wie benimmt. Wenn ich nach Hause komme, ziehe die Schuhe aus, Socken aus und dann, ich sag euch, was ich mache, meine Füße auf den Tisch stellen. Und dann gucke ich Fernsehen und schaue einfach zu und genieße das Leben zu Hause. Aber das mache ich nicht in der Gemeinde. Werde ich auch in der Gemeinde nicht tun, weil das ziemt sich nicht. Und man muss immer wissen, wo man was tut. Und dann ist Gott ein Gott der Ordnung. Stell mal vor, ich würde draußen auf dem Leopoldplatz das machen. Wahre Gemeinde, wahres Christsein ist wie in einem Chor. Alle singen und schauen auf den Dirigenten. Und der Dirigent bestimmt, wie gesungen wird im Orchester. Da ist sogar die Piccolo-Flöte oder das kleinste Instrument genauso wichtig wie die Basstuba. Und da versucht nicht einer den anderen zu übertrumpfen. Ich bin besser. Ich kenne Gemeinden, Pfingstgemeinden und solche Gemeinden habe ich auch besucht und diese Gemeinden sind eingegangen später. Und das hat mich abgestoßen. Da hat einer versucht, den anderen beim Beten zu übertrumpfen. Die haben so laut gebetet, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat. Und man hat gedacht, das ist ein Geist. Ich guck mal, wie der betet, so inbrünstig. Und wenn man nachher sein Leben angeguckt hat, der hat draußen auf der Straße Zigaretten verkauft. Ja. Aber gebetet hatte, Geschwister, wir müssen Abendmahl mit Fußwaschung. Und das Leben hat nicht gestimmt. Was nützt es, das laute Gebet, das laute Singen, das laute Predigen, wenn das Leben nicht stimmt? Wenn das Leben nicht stimmt. Weißt du, und lieber ganz leise sein. Wahre Christen nehmen sich zurück, wenn es sein muss, dämpft den Heiligen Geist nicht. Wo zwei oder drei eins sind, da ist Jesus gegenwärtig, Geschwister. Wahres Christsein ist Sensibilität, Empfindlichkeit, empfindsam. Nicht, dass man verletzt. Nein, man ist aufmerksam, einfühlsam, warmherzig, barmherzig, gnädig. Man weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Neulich habe ich mit euch gesprochen über Moses bedeckte sein Angesicht. Jetzt habe ich überlegt, warum hat Moses sein Angesicht bedeckt? Warum hat er wohl sein Angesicht bedeckt? Es gibt viele Gründe, im Judentum gibt es viele Diskussionen, warum Moses sein Angesicht bedeckt. Aber es gibt vielleicht einen Grund, was ich euch nicht erwähnt habe, was mir aber diese Tage groß geworden ist. Weißt du, stell dir mal vor, Moses kommt in eine Versammlung und sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Da wären andere neidisch und sagen, und unser Angesicht? Ich bin so stumpf, so runzlig, so kahl und fahl. Aber sein Angesicht strahlt Moses hat sein Angesicht verdeckt, damit niemand neidisch wird. Zu Hause, bei seiner Frau und seiner Familie, hat er wieder sein Angesicht aufgedeckt. Dann strahlte wieder, die kannten ihn. Aber er wollte niemand Neid erzeugen. Wir können manchmal durch unser geistliches Leben, oh, ich bin so super geistlich, so Gott hingegeben. Nur allein Gott weiß, wie hingegeben du bist, wie du den Herrn liebst. Nur der Herr kennt dich. Dich kennt niemand so gut wie der Herr Jesus und der Heilige Geist. So Moses wollte niemand beschämen mit seinem Strahlen und Komplexe einreden oder ja einstrahlen. Und er wollte nicht, dass die Leute da Komplexe bekommen. Ja, ich bin nicht so gut wie Moses. Ich darf nicht das Angesicht Gottes schauen. Der darf, der kann das. Die sind nicht so, ich bin nicht so nah zu Gott wie der. Das Neid entsteht. Wir haben alle den gleichen Vater. Wir haben alle denselben Heiligen Geist. Wir sind alles Kinder Gottes. Und wir müssen nicht unser Glauben raushängen und zeigen, was wir sind. Wahre Christen nehmen Rücksicht auf die, die noch nicht so weit sind. Tragt die Schwachen. Um der Schwachen willen hat er seinen Schal da vors Gesicht gestellt. Beleidige nicht die Schwachen. Weißt du, die Gemeinde ist so stark, wie das schwächste Glied ist. Nicht das stärkste Glied. Die Kette reißt immer an deinem Fahrrad, da wo die Kette am schwächsten ist. Daheim. Da nimmst du deine Decke wieder ab und sagst, oh Gott, im Spiegel, wie wunderbar ich bin. Wenn du das wüsstest. Zu Hause ist er wieder er selbst. In der Versammlung und am Volk, im Zelt, in diesem Versöhnungszelt, da ist er der verdeckte Moses. Draußen in der Gemeinde, da passt er sich der Masse an. Der anderen, die sind auch nicht besser. Da passt er sich den Schwächsten an, den Ärmsten an. Deshalb, ich könnte auch einen Mercedes kaufen und fahren, habe auch gefahren, tut mir leid. Aber normalerweise werde ich versuchen als Pastor nicht mehr und nicht größeren Wagen zu fahren, als die Gemeinde im Durchschnitt hat. Und das ist meine Regel, schon immer gewesen, in den letzten 40 Jahren. Ich versuche, so ein Auto zu fahren, dass die Geschwister nicht neidisch sind. Der kann sich was leisten. Ich kann mir nichts leisten, aber ich leiste mir. Aber ich könnte jetzt übertrumpfen und zeigen, jetzt guckt mal, ihr müsst alle jetzt einen Cadillac euch kaufen. Nee. Wir sollen im Durchschnitt bleiben. Christen sind durchschnittlich. Und die geben nicht Anschluss. Und deshalb heißt es auch ja, von der Kleidung, im Korintherbrief, lies mal zweiten, im Korintherbrief und am Titusbrief. Der Titusbrief wird auch nächsten Sonntag werde ich ausgeben, nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag werde ich die Bibelschule ausgeben, den Titusbrief. Das ist auch, die Frauen sollen sich so anziehen, dass sie keinen Anstoß geben. Und zwar Anstoß da drin, da kamen sie mit Prunk. Wir haben mehr Geld. Und dann mit Federn und was weiß ich, wie mit Schmuck und so weiter. Wir sollen normal, das wollte Paulus im Gottesdienst, die sollen normal angezogen sein und nicht übertrieben. So damit auch die arme Schwester sich nicht schämen muss. Dass die arme Schwester auch sich wohlfühlen kann. Und nicht mit Prunk und große Kleidung. Petrus schreibt auch das Gleiche. Wir wollen gerne so raushängen. Guck mal, wir sind Gesegneter. Ich trage Pelzmantel von dem und dem Vieh. Verstehst du? Das musst du nicht. Du musst nicht zeigen, dass die anderen neidisch werden. Und guck mal, die kann sich leisten, der Mann verdient mehr und du nicht. Und ich kenne jemanden in Heilbronn, da deine Schwester, das war furchtbar, die fahren zweimal in Urlaub, die haben zwei Autos und wir haben einen alten Schlitten. Und der Mann hat gearbeitet doppelt und hat Herzinfarkt gekriegt. Und als es dann soweit war, habe ich gesagt, guck mal, eigentlich Schuld an diesem Herzinfarkt ist die Frau, die er von dem Mann erwartet hat. Guck mal, die machen das und du hast es nicht. Die haben das. Die haben eine große Firma gehabt und die kamen da jedes Mal mit anderen Auto und mit anderen Kleidern. Ich habe von einem Bruder, einem Bibelschüler hier, der zuerst mal in Berlin irgendwo in der Bibelschule war und der ist dann irgendwo in eine Gemeinde gekommen. Er hat gesagt, guck mal, ich schäme mich, in diese Gemeinde zu gehen, sagte er, in eine Gemeinde in München. Ich schäme mich, in diese Gemeinde zu gehen. Da, die Pastorsfrau, die hat jeden Sonntag andere Kleider. Meine Schuhe sind durchgelaufen. Ich kann für meine Kinder keine richtige Schuhe kaufen. Wir haben nicht das Geld. Und wir kriegen Komplexe. Wir kriegen Komplexe. Geschwister, wir sollten den Leuten keine Komplexe geben. Und der Segen Gottes kommt, wenn wir ein Herz und eine Seele sind. Also ich habe ja gesagt, ich schlachte ein paar Kühe. Willst du ein Heiliger werden, dann wisst du, wie man sich im Hause Gottes benimmt. Trag die Schwachen. Hab Rücksicht auf die Schwachen. Die Kranken. Weißt du, da kann ein Gesunder kann sagen, du musst glauben. Weißt du, kannst, wenn du gesund bist, kannst du gut glauben. Aber wenn du Krebs hast, Tumor hast, wenn du kaum auf die Füße stehen kannst, dann sag dem, du musst mehr glauben. Wenn du mal in dieser Haut steckst mal und siehst, dann kannst du nicht mehr glauben. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Das ist ganz wichtig, das sollte man öfters lesen in der Gemeinde. Das sollst du wissen, wie man sich verhalten soll, beziehungsweise benehmen, betragen im Hause Gottes. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Du sollst wissen, eigentlich schon aus Anstand, aus Gefühl, durch den Heiligen Geist sollst du wissen, wie man sich benimmt. Das Verhalten sagt viel über einen Menschen, ob er gemeinschaftsfähig ist oder nicht, ob er geistlich ist oder nicht, ob er sich einordnen kann oder nicht, ob er würdevoll ist, wirklich vom Heiligen Geist geleitet ist. Das merkt man. Ich bin vom Heiligen Geist geleitet und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Wenn ich irgendwo hingehe, ich füge mich ein. Ich gucke zuerst mal, was die anderen machen und passe mich den anderen an. Und dann kann ich den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche sein. Und ich komme an, weil das von meiner Mentalität und Art ist. In Rumänien bin ich Rumäne. In Russland, wenn ich predige, predige ohne den Schlips. Denn für viele Gemeinden dort ist es Sünde, das ist Eitelkeit, wenn man einen Schlips trägt. Das ist eine Sünde. Also, das ist eingebildet. Und das habe ich gemacht. Ich war in Gemeinden, da habe ich nur noch offenes Hemd. Und dann war ich frei. Aber ich werde nicht provozieren, dass jemand dann Komplexe hat. Oder in England, da ist Sünde, einen Fingerring zu haben. Und dort habe ich ohne Ring gepredigt. Und will den Geschwistern kein Anstoß sein. Oder Christen müssen lernen, anzupassen, wenn sie in einer Kultur sind. Der Glaube hat nichts mit der Kultur zu tun, aber viele sind in der Kultur aufgewachsen, in bestimmten Kulturenkreisen. Und wir müssen diese Kulturkreise verstehen. Und wenn wir Menschen erreichen möchten mit dem Evangelium, mit der Liebe Gottes, müssen wir anpassen. Und jede Gemeinde ist anders, auch hier in Berlin. Besuch jede Gemeinde und du wirst feststellen, die sind ganz verschieden, ganz verschieden. In der Gemeinde nimmt man Rücksicht auf die Schwachen. Das will ich ganz stark betonen heute Abend. Man nimmt Rücksicht auf die Schwachen, auf die Einfachen. Und ich habe mir eines gelernt, ich habe Rhetorikkurs besucht, ich kann reden, ich weiß reden, ich kann Fremdwörter benutzen, ich kann in Sprachen sprechen, wenn ich will. Das ist kein Problem. Aber ich rede, dass ein 12-jähriges Kind versteht. Und ihr werdet nie oder kaum Fremdwörter bei mir hören. Ihr werdet keine Fremdwörter hören. Das muss ich nicht. Und wenn, dann erkläre ich das womöglich irgendwie. Aber Bildzeitung, BZ, die wird gelesen von der Masse. Warum? Weil es richtet sich an Arbeiter, an Menschen, die allgemein Bildung haben. Aber Professor kann auch lesen und liest auch. Und liest er gerne sogar. Die BZ oder Bildzeitung, weil er denkt, da kommt er in Kürze auf die Sache zu sprechen. Es ist so wichtig, praktisch zu sein, lebensnah zu sein, anzupassen. Das tue ich als Pastor, das mache ich das. Und deshalb, viele hören auch meine Predigten gerne im Internet. Die sagen, du bist so volkstümlich. Und ich bin volkstümlich. Ich sage das, was das Volk denkt. Martin Luther hat dem Volk aufs Maul geguckt. Hat sich nach dem Volk gerichtet. In der Bibel heißt, tut alles wegen Jesus. Meine ganzen Gefälligkeiten, was ich mache, wenn ich irgendeine Gefälligkeit mache, dann mache ich nur wegen Jesus, weil ich Jesus gefallen will. Weil ich Jesus gefallen will. Weil auch das Wohlgefallen Gottes ruhte auf Jesus, weil er tat, was der Vater wollte. Ist Gott mit unserem Tun, mit deinem Tun einverstanden? Sprüche Kapitel 16, Vers 7. Wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Stell mal vor. Wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht Gott sogar, veranlasst deine Feinde, dass sie dir die Hand reichen und Frieden schließen. In 1. Mose 39, Vers 3. Als sein Herr beim Josef und so weiter, als sein Herr sah, dass Gott mit ihm war, man sieht, ob Gott mit einem Menschen ist oder nicht, als sein Herr sah, dass Gott mit ihm war, und Gott ihm Erfolg gab, unterstellte er sein ganzes Haus dem Josef. Du siehst, du kriegst Autorität, wenn die Leute merken, Gott ist mit ihm, der stimmt mit Gott überein. Der Herr war mit Josef, wo der hinging. Die Leute merken ganz schnell, ob du die Zustimmung Gottes hast oder nicht. Die merken ganz schnell. Sobald du in der Ordnung Gottes läufst, in sein System sich einfügst, nach seinen Prinzipien lebst, seine Regeln beachtest, wirst du immer gut durchkommen. Und sonst machst du nur Karambolage. Stößt da an und dort und so weiter. Und der Segen hört auf zu fließen. Der Segen stagniert. Der Segen fließt nicht mehr. Er gibt erst die Mittel frei, wenn er merkt, du stimmst mit ihm überein. Es ist schon freigegeben. Es ist alles schon bereit. Es ist schon auf dein Konto eingezahlt. Aber freigegeben wird es erst, wenn er mit dir einverstanden ist. Dann gibt er den Segen frei, gibt er die Finanzen frei, gibt er die Heilung frei, gibt er den Sieg frei, gibt er alles frei. Jetzt kannst du haben, jetzt bist du bereit. Die Antworten Gottes sind schon parat. Längst bewilligt, längst bewilligt, längst versprochen. Die Verheißung Gottes, seine Zusagen sind ja. Du musst jetzt nur noch ja und Amen sagen oder Amen sagen. Das reicht. Die Freigabe Gottes ist bereits hier. Und verfügen kannst du erst darüber, wenn die Freigabe ist. Gott sagt, jetzt kannst du haben. Jetzt kannst du zugreifen. Und jetzt öffne ich die Fenster des Himmels. Jetzt öffne ich die Schleusen des Himmels. Wenn er sieht, du machst, was er gesagt hat. Du bist mit ihm einverstanden. Dann spielt es keine Rolle, an welchem Ort du bist, wer du bist. Sogar gottlose Menschen, wenn die Gottes Regeln befolgen, ich bin manchmal neidisch. Und eifersüchtig auch für manche, die leben gar nicht mit Gott und glauben gar nicht richtig an Gott und dienen Gott gar nicht, aber die befolgen die Regeln Gottes konsequent. Und die sind erfolgreich. Weil Gott schaut nicht, ob jetzt einer ganz fromm ist oder nicht. Nein, tut er das, was ich gesagt habe. Und lies mal, was im 5. Buch Mose heißt. Wenn du meiner Stimme gehorchst, wenn du mir folgst, dann werde ich dich segnen, dein Land segnen, deine Stadt segnen, deine Familie segnen, deine Situation, Finanzsituation segnen. Ich werde dich segnen. Beim Josef, wenn wir wieder zurück zum Josef ganz schnell gehen, selbst im Gefängnis segnete Gott ihn. Dort ist er der Kapo, der Chef. Im Gefängnis. Der Herr war mit ihm. Seine Brüder waren neidisch auf ihn. Verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber das hat dem Josef gar nichts ausgemacht. Der Herr war mit ihm. Er war immer mit Gott im Einklang, einverstanden. Wenn du mit Gott übereinstimmst, nach seiner Ordnung lebst, nach seinen Verordnungen, was er gesagt hat, dann überlebst du jede Krise, jedes Tief, jede Spannung, jede Situation. Fang an, nach Gottes Rezepten zu leben. Du weißt ja, jetzt backt man an Weihnachten sehr viel. Man nehme einen Löffel davon, ein Kilo davon und so weiter. Und fang an, das zu tun. Und dann wird der Kuchen so dir gelingen, wie er im Buch beschrieben wird, wie hier in der Bibel es geschildert wird. Fang an, nach Gottes Rezepten zu leben. Wenn du mit Gott im Einklang bist, bist du im Siegerteam. Mit Gott im Einklang. In seiner Mannschaft, in Gottes Mannschaft. Dann spielt Gott und die Gottheit mit dir mit. Dann spielen die Engel mit dir mit. Dann spielen die Gläubigen mit. Dann spielen die Heiligen mit. Wenn du in dem Willen Gottes übereinstimmst, hast du den ganzen Himmel hinter dir. Dann spielt das Bodenpersonal Gottes mit. Dann spielt der Pastor mit. Dann spielen die Geschwister mit in der Gemeinde. Dann hast du von allen Seiten nur Unterstützung. Aber zuerst mal mit ihm im Einklang sein. Und dann von allen Seiten umgibst du mich. Die Antwort Gottes wartet auf dich, sobald du übereinstimmst mit ihm. Und deine Lage verbessert sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Du wirst erneuert, wirst sicherer und stärker, wirst reifer, wächst, nimmst zu im Glauben. So wie Jesus. Ja, Jesus hat sich untergeordnet. Stell dir mal vor, sogar der Herr Jesus muss sich unterordnen. Der Sohn Gottes. Der muss sich unterordnen. Gehorchte Maria und dem Josef. Und er ging nach Hause und er nahm zu an Weisheit und Gnade. Er hat sich untergeordnet. Jesus musste sich unterordnen unter seinem Vater Josef oder Ziehvater Josef. Und so kommen wir in unsere Berufung hinein, machen Glaubenserfahrungen und da hören die ganzen Seelenqualen auf, die inneren Qualen, diese Zerrissenheit und Spannung. Sobald wir mit Gott übereinstimmen, werden wir neu ausgerichtet, neu aufgerichtet, unsere Ängste verfliegen. Du wirst von Gott angesteckt, von Gott inspiriert, motiviert und du bewährst dich überall. Und du kannst mit Gott überall leben, ein gutes Leben sogar, überall. Und deine Seele wird wie ein blühender Garten, wenn du mit Gott übereinstimmst. Ströme lebendigen Wassers werden von deinem Leibe fließen. Und Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Jesaja 55, Vers 10, soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein? Oder so soll es sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich sende. Ich muss vorstellen, wenn Gott sein Wort dir sendet, es wird nicht leer zurückkommen, es wird Resultate bringen. Und wird das tun, was mir gefällt. Deshalb lies die Worte Gottes, verinnerliche. Und du wirst wieder Balance in deinem Leben bekommen. Du wirst wieder funktionieren, ausgewogen sein. Weißt du, du lernst viele Dinge. Der Heilige Geist wird dich befruchten, inspirieren, Ordnung in deinem Leben bringen. Und du kannst dich beherrschen. Du weißt, was das ist, sich beherrschen zu können. Wissen, wo meine Grenze ist, bis hierher, das kann ich. Morgen mache ich weiter, wo ich jetzt aufhöre. Morgen mache ich weiter. Und so wird aus Chaos Kosmos. Und so bin ich kein Chaot mehr, nein, ich passe ganz genau im Schema Gottes, im Willen Gottes mit ihm überein. Gott kann keine Wilden gebrauchen, er will uns zuerst zähmen. Das ist, was Gott will. Diese neue Schöpfung ist das Alte vergeht, die alte Moral, die alten Vorstellungen und so weiter. Fang an zu tun, was Gott sagt. Ich weiß, es ist nicht leicht, das zu hören. Wir würden vielleicht auch so Halleluja-Predigt hören. Deshalb habe ich gesagt, lass uns zuerst mal Halleluja sagen, denn ich weiß nicht, ob ihr nachher am Schluss auch noch Halleluja sagt. Das ist der Naaman, der will geheilt werden, hat Aussatz, schon über Jahre. Und dann kommt der zum Propheten nach Samaria und der kommt nicht nochmal raus. Dann sagt er, Gehasi, sag du ihm, tauf dich 7-mal im Jordan. Und du siehst, wie es da gekocht hat. Tu das, was gesagt hat. Weißt du, ich habe gedacht, er kommt raus, ruft den Namen des Herrn, legt mir die Hände auf und so weiter. Nein, nichts von dem. Tauf dich 7-mal im Jordan. Gottes Lösungen für dein Leben funktionieren erst, wenn sie angenommen werden, ernst genommen werden, ausgelebt werden, umgesetzt werden. Als Naaman das tat, was geboten wurde, dann haben sie seine Knechte überredet. Vater, guck mal, wenn der Prophet was Großes von dir verlangt hätte, hätte es gemacht. Aber jetzt verlangt er dich, tauf dich 7-mal im Jordan. Gottes Wort funktioniert erst, wenn wir uns anwenden. Und jemand glaubt, ich bin was Besonderes. Ich brauche eine besondere Behandlung. Nein, 7-mal im Jordan taufen. Und dann gehorcht dem Prophetenwort. Und erst als er das tat, was er tun sollte, und als er sich fügte, als er sich demütigte, plötzlich wurde er gesund. Stand er auf, meine Haut. Ist wie die Haut eines jungen Knaben. Glauben und Gehorchen ist ein Ding. Echter Glaube ist immer gehorsam. 7-mal im Jordan taufen, reicht es nicht einmal. Nein, 7-mal. Einmal kann er reinfallen in den Jordan, aber 7-mal, das ist bewusst handeln. 7-mal sich taufen. 1. Mose 26, Vers 4, noch ganz schnell. Ich mache deine Nachkommen zu Abraham, zahlreich wie die Sterne am Himmel und überlasse ihnen das Land. Alle Völker der Erde werden dich bitten, sie zu segnen, wie ich dich gesegnet habe. Das will ich tun, weil Abraham auf mich gehört hat und meine Gebote und Weisungen, meinen Weisungen gehorsam war. Das will ich tun, weil er meinen Worten gehorsam war. 1. Mose 26. Abraham war gehorsam, nahm das Wort Gottes zu Herzen, hat sich richtig verhalten. Und deshalb wurde er gesegnet. Und deshalb hat Gott so viel hinzugefügt, dass er sogar Kriege führen konnte. Sein Gehorsam war sein Verdienst. Abraham gehorchte. Er gehorchte. Das Problem ist, viele Christen gehorchen nicht mehr. Kann ich Ihnen 10-mal sagen. Manche wollen gar nicht mehr. Dann ziehen sie aus, wechseln die Gemeinde. Matthäus 13, Vers 15. Denn das Herz dieses Volkes, und das ist das große Problem der Christen, ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen sich nicht umkehren, bekehren. Sie wollen lieber beten, aber nicht umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie nicht heilen. Das ist das Problem, warum viele nicht geheilt werden. Sie wollen es nicht. Sie haben da ihre eigene Meinung. Sie haben da, denken jetzt, ich brauche einen Kommentar zuerst mal, eine Auslegung. Und dann zerreden sie das ganze Zeug Und da ist nichts mehr übrig, anstatt dass sie tun. Darum kann ich sie nicht heilen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Gottes Wort muss nicht nur ausgelegt werden, sondern auch ausgelebt. Das muss ausgelebt werden. Geglaubt und getan. Jesus sprach immer in Gleichnissen, Bildern, die können umgesetzt werden, damit der Wille Gottes verstanden wird, übertragen wird, praktisch umgesetzt wird. In Hiob Kapitel 23 noch ganz schnell, Vers 10. Doch er kennt meinen Weg genau, der Herr. Wenn er mich prüfte, wäre ich rein wie Gold. Unbeirrbar bin ich den Weg gefolgt, denn er zeigte, niemals bin ich vom Weg abgeirrt. Hiob Kapitel 23. Ich habe seine Gebote nicht übertreten, seine Befehle habe ich beachtet. Ich war immer, und seine Befehle waren mir wichtiger als das tägliche Brot. Aber Gott allein ist Herr. Was er sich vornimmt, das tut er. Und Gott hat sich so viel vorgenommen, für dich zu tun, für mich zu tun. Und dann heißt es, so wird er auch ausführen, was er über mich beschlossen hat. Und dieser Plan ist nur einer von vielen, was er für mich bereithält. Da ist so viel. Du glaubst gar nicht, was Gott alles für dich und mich und uns hier bereit hat. Wir könnten Riesen sein. Halleluja. Wir können die ganze Welt auf den Kopf stellen, wenn wir nur gehorchen sollten. Das fällt uns so schwer. Gott vergebe uns. Gottes Pläne, seine Antworten, seine Lösungen sind schon fertig. Sprüche 2, Vers 3 und noch ganz schnell. Höre auf mich und befolge meine Ratschläge, sagt der Herr. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte auf sie und du wirst klug werden. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer, wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du Gott immer besser kennen lernen und mehr Achtung vor ihm haben. Dann wirst du Gott besser kennenlernen, mehr kennenlernen, ihn immer besser verstehen, seine Antworten immer besser empfangen, seine Lösungen leichter aufnehmen und verarbeiten und verwirklichen. Jesaja 65, Vers 24 noch. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten und ehe sie noch so reden, will ich sie hören. Dein Fall ist schon gelöst. Dein Fall ist schon gelöst. Ehe sie rufen, das ist schon gelöst, schon fertig. Ehe du um deine Lösung bittest, Gott, hilf mir, ist schon die Hilfe unterwegs. Die ganze Armada Gottes kommt und der Herr greift ein und rettet dich. Du kannst gar nicht so schnell beten, wie Gott dir helfen kann. Die Lösung ist da, wenn du das verstehen könntest. Dein Fall ist schon längst gelöst. Lass uns Amen sagen. Und lass uns annehmen und lass uns zu Herzen nehmen. Gott will unsere Fälle lösen. Amen. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Hilfe da ist. Ehe wir rufen und ehe wir aussprechen, ist schon die ganze göttliche Armada da. Die ganze Armee, die eingreift und handelt. Der Berg voller feuriger Rosse umgibt uns. Herr Jesus, wir sehen bloß nicht. Die Antwort ist da. Lasst uns, Herr Jesus, reif werden im Glauben. Lasst uns wachsen, lasst uns zunehmen. Lasst uns stark werden in dir, Vater. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Und ich möchte wachsen und zunehmen in der Gnade Gottes, so wie du zugenommen hast, Herr Jesus, an Weisheit und Gnade. Halleluja. Wir wollen wachsen, vorwärts gehen, das Land einnehmen. Und wir wollen das Ziel erreichen, unseres Glaubens. Das Ziel bist du, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Die Antwort ist da. Herr Jesus, vielleicht ist irgendjemand hier unter uns heute Abend, der die Hilfe Gottes braucht. Bitte, Herr Jesus, öffne ihm die Augen, dass er sieht, du bist unterwegs, schon längst unterwegs und gehst auf uns zu. Ehe wir A gesagt hast, hast du schon Z gesagt, schon das ganze Alphabet durchbuchstabiert und bist bei uns angekommen und wartest nur, bis wir die Tür aufmachen und dich reinlassen. Danke, Herr Jesus. Amen.